SRF 1. SRF 1.
Und wir hier laufen auch live. Es ist Donnerstagabend, ihr hört SRF 1 mit der Mundartsendung Schnabelweit. Es ist die Sendung, wo alle Dialekte von der Deutschschweiz zu hören sind. Die von den grossen Regionen, die ganz am Rand. Und zu so einem Randdialekt, einem ganz speziell aus meiner bescheidenen Berner Sicht schon fast exotischen Dialekt, gehen wir in der heutigen Sendung. Kennt ihr den?
Dürfen wir suchen kommen?
Ja, gewiss, Herr Pfarrer, hocke nur ab.
Es geht nicht lang. Ich muss gleich wieder gehen. Und ihr habt gewiss so genug zu tun mit euren vielen Kindern.
Habt ihr es gehört? Gehen wir ein bisschen verstecken.
Wie viel habt ihr jetzt?
4 hier bei uns, Herr Pfarrer. Und noch 3 im Himmel.
Also ich würde jetzt mal von Himmelsrichtung aus sagen, in der Osten. Aber ist es Schweiz? Ist es Österreich? Ist es Zrital? Ist es Vorarlberg? Und was hat es mit dem Besuch vom Pfarrer bei dieser Frau auf sich? So viel schon mal zum Voraus. Es geht um ein Theaterstück, um eine Freilichtaufführung, die an diesem Wochenende Premiere hat. Es ist ein besonderes Stück, meint unser Mundartredakteur Markus Gasser. Warum das ein besonderes Stück ist und in welchem Zusammenhang, das erklärt er uns gerade in ein paar Minuten. Wir hören zuerst ein Stück vom Urs Steiger. Der kommt aus dem Rheintal, aus Altstetten nämlich, und er singt von seinem Dialekt. Am Mikrofon begrüsst mich in dieser Stunde. Geboren im Emmental, Köpfers Adrian.
Wenn du mich da singen hörst, in einem groben Dialekt, auch will ich nicht gerade Appetit nach mir und nach mir weckt, dann krieg ich, ob es unserem Dialekt vielleicht nicht besser ginge. Mit Strategie, mit Businessplan, mit Corporate Identity. Mit Factsheets wegen meiner ideellen Welt und einer überdurchschnittlichen Performance. Du verstehst mich nicht, so hast du beschwert. Hey, wir sind eine Welle auf Zenses. Ja, gell, so schnarr ich's überall. So bist du grosse Held. Und wenn du das Lied zelebrierst, kriegst du bald auch zum grossen Geld. Seid aber klar, ich lebe nicht zentrums nord, Zürich Ost beim Rintel dabei. Weiss lügen, wenn ich's anders will. Ein Grenzgänger bin ich schon immer g'si. Ich schau nicht, was gerade ein Hype ist oder was auf Twitter steht. Wer noch, wenn's um irgendein Dussel oder Zervela oder Zervela Prominenz geht. Der Spracheinheit ist ein Kulturverlust, wo unser Hirn und unser Denken unsere Muttersprache irgendwann aufs Niveau von Glanz und Gloria dort senken. Sag, ist doch einfach ein Witz. Sag doch, Kofa, wenn du da bist, ist auch nicht die Witz. Lass doch die Weichen das Tätlich, dem Wort. Lach nur, wenn du meinst, ich mach du einen Sport. Es ist unsere Sprache, ist eben von da. Und es tönt nicht, als ob es irgendeine Kunststadt wäre. Und es kommt auch nicht aus der endlosen Weite vom WWW her. Thank you. Denken nädelig und andere Ausdrücke. Wirst manchmal ganz gierig von Wörterglück, wo für viele so lang Logos sind, so bald ist. Für sie gibt's kein Blowing in der Wind. Die reagieren sensibel, wenn einer sagt, in dieser Welt sind mein Dialekt halt nicht kompatibel. Ja, im Deutschen hängt's mir schon Würste gelobt, wegen meiner Sprache. Auf Papua verschoben. Der Sprach eines breischen Kulturverlust, wo unser Hirn und unser Denken, unsere Muttersprache irgendwann aufs Niveau von Glanz und Gloria dort senken. Applaus kommt schon noch von der anderen Seite, von den Nationalen, die sagen, wir müssen streiten für eine antieuropäische Identität. Manchmal sind sie am Rand von der Legalität, doch über dem Rhein und unter dem See. Und im grossen Kanton im Elsass gibt's noch mehr, wo gesagt wird, wo der Sprach in den Clouds verschwindet. Drum sag, wenn du da bist, lieber go, wenn es geht.
Dialektik, das ist ein Stück vom Urs Steiger gsi, und er kommt aus dem Rheintal, aus Altstetten nämlich. Das ist die Sendung Schnabelweit, da bei uns auf SRF 1. Laientheater, Dorftheater, Verwechslungskomödie zum Schenkelklopfen, wer kennt das nicht? Vor allem natürlich die, die auf dem Land wohnen, wo der Turnverein oder der Musikverein seine jährlichen Aufführungen zum Besten gibt. Die Aufführungen sind auch heute noch vielerorts ein kultureller Pfeiler im dörflichen Leben und sind darum meistens ziemlich beliebt. So auch das Diepoldsaal im St. Gallen Rheintal. Seit 37 Jahren gibt es dort die Theatergruppe Rheinbruck, wo jedes Jahr so ein Boulevardstück oder wo jedes Jahr so ein Boulevardstück einstudiert. Das Jahr ist aber alles ein bisschen anders. Der Markus Gasser ist an eine Probe auf Diepoldsaal gefahren.
Anna und der Köbi, beide etwa 14, 15, sind alleine unterwegs in den Büschen am Rheinjungen zum Bädeln. Das passt aber dem Pfarrer gar nicht. Wer weiss, was da passieren könnte. Und die Leute im Dorf verrissen auch das Maul drüber, bei dieser Familie sowieso. Aber die Mutter, die Hilda Frey, vertraut ihrer Tochter. Die weiss schon, was sie darf und was nicht. Prompt gibt es Krach mit ihrem Mann, dem Hans, und schon sind wir mitten drin im Stück hinter dem Damm.
Also, deine Ruhe möchte ich haben.
Sie würden es dann schon Ruhe haben und dann fragen wir, wer es war.
Ich würde sie dann schon lehren, mir so eine Chance zu machen.
Also, gerade weil ein paar Garschen etwas daherplappert, ist doch da noch lang keine Schande.
Wenn es schnarrt, dann ist es schon eine Schande. Dann wissen es nachher alle.
Ah, dann ist es eine Schande, wenn die Leute reden. Putz, glieb man etwas zu tun haben oder nicht.
Wer die Schweizer Dialekt ein bisschen kennt, der weiss gerade, wo wir sind. Im St. Galler Rheintal, genau genommen in Diepoldsau. Und zwar sind wir im Jahr 1923, in dem Jahr, wo der Rheindurchstich fertig wird. Diepoldsauerin Bertha Thurnherr, die an der Entstehung von diesem Theaterstück einen grossen Anteil hatte, erzählt, was der Rheindurchstich genau war.
Im 19. Jahrhundert haben Österreich und die Schweiz gesehen, da muss man etwas machen vorher. Haben einfach die Talbewohner Schupfuhr bauen. Die Österreicher haben geschaut, dass der Rhein auf die Schweizer Seite überausgeht. Und die Schweizer haben geschaut, dass er auf die Österreicher Seite überausgeht. Und Seeland war vielfach gross bei Überschwemmungen. Und dann haben Wien und Bern zusammen beschlossen, dass man da einen Rheindurchstich macht, und zwar unten das Diepoldsau und unten zusammen Gräten und den Rhein kanalisiert und begradigt tut.
Und seither ist Diepoldsau sozusagen eine Insel zwischen dem Bogen vom Alten Rhein und dem pfeifengeraden Rheinkanal. Und seither gibt es im Rheintal auch keine Überschwemmungen mehr. Damals, 1923, ist der Rhein aber gerade noch im alten Bett geflossen und die zwei Ortsgemeinden Diepoldsau und Schmitter in dieser Rheinschlaufe waren eine kleine, enge Welt. Halb reformiert, halb katholisch. Die Armut ist überall greifbar, Die Stickerei, die früher Arbeit gegeben hat, ist praktisch verschwunden. Im Moment gibt es für die Männer zwar Arbeit, eben auf der Reibaustelle, aber der Kanal ist ja jetzt fertig und was nachher ist, das weiss man nicht. Soweit der historische Hintergrund von diesem Stück hinter dem Damm. Fast ein Jahrhundert nach dem Ereignis vom Rheindurchstich trifft Bertha Thurnherr, der Autor Tobias Fendt und Mitglieder der Theatergruppe Rheinbruck in Diepoldsau im Gebiet Nollen. Und zwar buchstäblich hinter dem Damm, nämlich auf dem Gelände, wo das Freilichtspiel aufgeführt wird. Am Fuß vom Damm ist eine grosse Tribüne aufgebaut für die Zuschauer, davor ein ärmliches Wohnhaus aus der Zeit von 1923, extra für das Stück hier gebaut. Es hat eine grosse Spielfläche auf dem freien Feld vor dem Damm. Gespielt wird hier auf dem Damm oben und sogar auf einer kleinen Plattform in einem Baum gibt es eine Szene, nämlich zwischen den beiden Kindern, die abgehauen sind. Das sieht alles ganz vielversprechend aus, nur das Wetter will nicht so recht. Es schmeckt nach Regen. Das Stück, das gegeben wird, hat der Vorarlberger Theatermacher Tobias Fendt extra geschrieben für die Theatergruppe Rheinbruck. Er ist von der Bertha Thurnherr angefragt worden, weil er für seine eigene Theatergruppe schon mehrere Stücke geschrieben hat, die von den Bergen handeln, vom Rheintal, vom Schmuggeln, von der alpinen Sagenwelt, überhaupt einfach davon, wie die Leute leben, wie er selber sagt. Und darum hat es ihn auch besonders gefreut, was er für spezielles Material bekommen hat, für das historische Stück zu schreiben.
Die Bertha Thurnherr hat etwas ganz Tolles gemacht. Die hat in den 80er Jahren noch im Kassettenrekorder alte Leute interviewt, also in den 1980er Jahren. Und wenn die Leute von den 70er und 80er Jahren reden, dann meinen sie 1870. Und es ist sehr spannend, was sie erzählen, was früher passiert ist, wie sie gelebt haben, was sie für Probleme hatten. Aber für mich fast noch spannender war die Art, wie sie erzählen. Nämlich extrem knapp. Ja, dann sind die gestorben und dann hat man sie vergraben. Und dann ist das gewesen und dann ist das Kind gestorben und dann sind wir so und dann ist der Krieg gewesen. Das wird so knallhart.
Die Interview hat Bertha Thurnherr und ihre Schwester in den 80er Jahren gemacht wegen der besonderen Lage und wegen der besonderen Geschichte von Diepoldsau. Der Rhein hat das Leben früher stark geprägt und es liegt eben auch an der Grenze zu Österreich. Und besonders während dem Krieg war Diepoldsau extrem exponiert gewesen. Aber sie hat die Interview mit älteren Leuten damals auch gemacht wegen dem Dialekt selber.
Meine Schwester hatte grosses Interesse. Sie hat gesagt, der Dialekt wird aussterben. Und den habe ich da nicht geglaubt. Und jetzt ist es so. Jetzt redet in einer Schulklasse noch etwa zwei, drei Kinder. Also halbwegs tippelt so. Da höre ich es vielleicht nicht so gern. Aber gerade schon die Sprachmelodie und der Sprachrhythmus, die sind anders geworden. Halt wie unsere Zeit auch anders geworden sind. Man redet geschwinder, man verschluckt Silben und passt eigentlich nicht zu unserem Dialekt. Es war ein ganz langsamer, gemütlicher.
Dank diesen vielen Aufnahmen und weil sie selber auch schon 70 ist, hat Bertha Thurnherr den Klang vom alten Diepoldsauer Dialekt und seine speziellen Wörter ganz genau im Ohr. Sie hat darum das Stück, das Tobias Fendt auf der Basis eben von diesen Interviews geschrieben hat, wieder zurückübersetzt in Diepoldsauer Dialekt von vor 100 Jahren. Das ist für alle außerhalb vom Rheintal eine ziemliche sprachliche Herausforderung. Wie kommt es eigentlich, dass Diepoldsau so einen markant eigenen Dialekt hat?
Ich denke, es von der Randlage kommt. Man hat ja früher alles müssen zu Fuß machen. Es gibt viele Geschichten, dass die Leute nie weiter weggekommen sind und untereinander geheiratet haben. Wenn ein Spinnibub von einem anderen Dorf gekommen ist, haben sie verschlagen bis etwa in die 40er, 50er Jahre. Und so ist natürlich der Dialekt oder die Mundart wahrscheinlich über Jahrhunderte erhalten geblieben. Ist doch fest gefärbt von Österreich her. Wir gehören fast nie dort durch, also in die Schweiz.
Und weil das Stück hinter dem Damm eben 1923 spielt, hat es auch viel historischen Wortschatz drin, den man heute nicht mehr einfach so versteht. Die Familie Frey zum Beispiel wohnt in einem sogenannten Doppeltouch-Haus. Ich habe zuerst gemeint, das sei einfach irgendeine abwertende Bezeichnung, so wie Hütte oder Bruchbude. Aber es ist wirklich eine alte Hausbezeichnung aus dieser Gegend.
Das waren Häuser, die keinen Keller hatten, sondern einfach einen erdigen Boden. Und zwar Doppelhäuser. Und Tatschhäuser, das sind die alten Rindtalerhäuser, eben auf dem bären Boden gebaut, etwa zwei Stück hoch höchstens. Ja, ein bisschen armselige Häuser gewesen. Gibt es fast keine mehr, sie sind wunderschön.
Auch die Reinholzer brauchen im Stück ganz selbstverständlich ihren Fachwortschatz.
Ich nehme noch ein bisschen Schwemmen zusammen. Die Frau hat nichts mehr zum Führen.
Da hast du keine Scholle mehr.
Heuer hatte ich keine. Ich hatte keine Zeit zum Stechen.
Morgen ist das Wasser wieder rübig. Dann kann man Grundholzen.
Na, der Traum, glaube ich.
Morgen kannst du doch noch nicht Grundholzen. Morgen siehst du doch noch nicht.
Mit dem Zappin, einem speziellen Werkzeug, fischen die Reiholzer das Holz aus dem Rhein. Grosse Holztrümmel, die kommen zu schwimmen, sind Mäuseln. Kleinere Äste, das ist ein Schwemmete. Und wenn sie Grundholzen, dann ziehen sie Holzstücke raus, die sich in den Steinen oder im Sand verkeilt haben. All das Wissen kommt also aus diesen Interviews mit alten Leuten. Aus diesen realen Interviews ist ein historisches Stück entstanden. Vom Autor, Tobias Fendt, wollte ich wissen, wo er bei diesem Stück eigentlich Grenzen angesetzt hat zwischen dem Historischen und dem Literarischen.
Historisch sind so Geschichten wie, also genau, das ganze Setting, da bin ich sehr genau, oder? Wie ist das wirklich gewesen? Wie hat sich die Hebamme verhalten? Hat es einen Doktor gegeben? Und da ist auch Bertha dann sehr genau gekommen, hat gesehen, das hat man so nicht gemacht oder so nicht gesehen. Diesbezüglich ist es sehr genau. Natürlich, die Handlung im Stück und die Figuren, die sind natürlich frei erfunden.
Das bringt mich jetzt zum Plot vom Stück. Um was geht's? Nochmal der Tobias Fendt.
Es geht um die Hilde Frey. Die hat eine typische Patchwork-Familie. Das hat es damals vielmal gegeben. Nur hat man es nicht so genannt und war es nichts Besonderes. Im Prinzip geht es darum, dass das Dorf fängt an zum Reden, weil die älteste Tochter, das Anneli, sich mit dem Jagdköbli trifft und da rumhöckelt am Wasser und dass das nicht in Ordnung ist. Und es entzündet sich daran, dass sie da kein Problem drasiert und das Dorf schon. Dann verschwinden die im Niemandsland vom Rhein, kurz vor das geflutet wird, also kurz vor das Rhein im neuen Bett ist.
Also der Kanal und alle Dämme sind fertig gebaut. Man ist bereit, um den Sperrdamm oben zu sprengen und das Wasser in das Niemandsland vom neuen Kanal hineinzuleiten. Aber eben die beiden Kinder verstecken sich wahrscheinlich noch in diesem Gebiet. Die Hilda setzt sich in den Kopf, dass die Sprengung darum verschoben werden muss, bis die Kinder vorkommen. Alle anderen samt ihrem Mann meinen, man könne die Sprengung nicht verschieben, das sei ein historischer Moment und die Regierung und die Presse und alle warten darauf. Ob die Kinder im Niemandsland sind oder nicht, ob die Sprengung verschoben wird oder nicht, ob es gut rauskommt oder schlecht, das verrät ich natürlich nicht. Aber so spannend, dass es plötzlich auch wird, die Handlung, sagt der Autor Tobias Fendt, ist sowieso nicht das Wichtigste bei diesem Stück. Ihm geht es im Kern um etwas anderes.
Ich habe die Freiheiten und Unfreiheiten der Menschen in Dippelzau mit der Freiheit vom Wasser gleichgesetzt. Also solange die Arbeiten am Rhein, am Laufen sind, haben die verschiedenen Leute ihre Freiheit. Die Kinder spielen im Niemandsland, wohnen am Tisch, das ist ihr totaler Freiraum, wo dann erst viele Jahre später einmal der Rhein durchfließt. Und die Mäh haben auf der Baustelle endlich wieder Arbeit und dürfen sie noch dabei sein. Und dann kommt ein guter Ingenieur und es kommen neue Leute über die Arbeit ins Dorf, mit der sich die Hilde treffen kann. Und so hat jeder so sein kleines Schlupfloch. Und in dem Moment, wo der Rhein über Bett ist, ist das alles vorbei und die Schlupflöcher sind weg. Und die Leute haben zumindest fürs Stück jetzt diese Freiheiten verloren.
Stärker als die kleinen Freiheiten sind im täglichen Leben Zwänge. Die gegenseitige soziale Kontrolle, das Geschnurr im Dorf, wie es Hilda sagt. Das Geschnurr, das hat ihrer ältesten Tochter Kathrin schon das Leben gekostet. Die Kathrin hat sich im Rhein ertränkt, nachdem sie unehelich schwanger geworden ist und eben das Geschnurr im Dorf nicht mehr ausgehalten hat. Und jetzt, wo die zweitälteste Tochter von der Hilda, die Anna, mit dem Köbi unterwegs ist, fällt das Geschnurr schon wieder an. Und der Hans, ihr Mann, der macht noch mit bei diesem Geschnurr. Und da vertätscht es Hilda.
Kannst du ein Rössli hocken, wenn es dir nicht passt?
Im Rössli sage ich jetzt. Es sehe ich ja gleich, wenn wieder so Hecke ist oder ins Wasser ging. Aber sie müssten ihnen einen rechten Bub mitnehmen.
Das sage ich im Röstli.
Ja.
Und du glaubst?
Es tut ja jeder, der darüber nachdenkt.
Ich glaub's nicht. Und ich denke viel darüber nach. Jeden Tag denke ich darüber nach. Warum es meine Kathrin hat sterben müssen? Ob es Schicksal war oder nicht? Ob es hat müssen sein, dass man überall eine dumme Schnorren hat? Dass man alles gerade nachher verzapft und selber kunstrach nachdenkt, ob es wahr sei? Hauptsache, man hat etwas zum Miteinander über das Maul verrupfen. Putz gleich, wenn man anricht. Und wer das Maul am weitesten aufruft, er hat gewonnen. Und in das Maul, in das geht alles sicher. Schnaps, Bier und Dömme. Und das ist mir im Fall schissen gleich, ob keine drei anderen Umstände waren oder nicht. Aber ich mag es nicht verleiden, dass man einem anderen in diesen Zeugen nachredet. Vor allem etwas was. Bis noch der gleiche Sache macht wie Katrin.
Wenn diese Szene probt wird auf der Bühne, dann wird es ringsum still. Das schudert jeder und jede, auch wenn es schon manchmal gehört hat. Gespielt wird die Szene und die Rolle von der Hilda, von der Sonja Fehr. Wie alle anderen in der Theatergruppe Rheinbruck ist sie Laienschauspielerin. Seit etwa 12 Jahren ist sie dabei, hat schon ein paar Rollen gespielt, aber noch nie so eine grosse, komplexe wie die von der Hilda.
Von Szene zu Szene zum Wechseln, so vom Lustigen quasi wieder ins Ernste, ins Traurige und wieder ins Neutrale und halt da innerhalb von Sekunden geht können wechseln, war mir schon am Anfang eine Herausforderung.
Hilda, das ist so etwas wie die Heldin vom Stück. Aber ihr Widerstand gegen die Pfarrer, überhaupt gegen die Leute im Dorf, gegen die allgemeine Meinung, das kommt nicht aus einer politischen oder vielleicht sogar feministischen Haltung raus. Ganz im Gegenteil, meint der Tobias Fendt.
Sie akzeptiert die ganze Autorität. Sie akzeptiert die Autorität vom Pfarrer absolut. Sie ist nicht eine Revolutionärin. Sie hat nur ein ganz einfaches, klares Verständnis, dass sie das Gefühl hat, wenn die Kinder draußen sitzen, ist da nichts falsch da.
«Hey ja, die zwei können ja beide schwimmen», sagt sie zum Pfarrer, wo der ihre will ins Gewissen reden, dass Anna und der Köbi allein am Riesigen. Sie weiss natürlich schon, was er meint und vor welcher Schande, dass der Pfarrer sie warnen will. Aber sie lässt sich von ihm nicht in die Enge treiben. Die ganze soziale Kontrolle und Machtausübung, vor allem gegen die Frauen, das ist gar noch nicht so lange her, wie es einem dunkt. Die Bertha Thurnherr auf jeden Fall kann sich selber erinnern daran.
Da hat man noch gesehen, bis unsere Zeit, ich als kaum Frauen dürfen einen Beruf lernen. Und das ist noch gar nicht so lange her. Und geregiert hat der Schulpräsident, der war schon der Schularzt. Die Lehrer haben noch geschlagen. Es gibt ganz viele traurige Geschichten bis in unsere Zeit. Und der Pfarrer ja, hat alles geregiert und ist wirklich zu den Frauen gesagt, du hast die Türkei, du darfst nicht beichten gehen, kommunizieren an der Ostern. Das haben mir die Leute in den Geschichten erzählt. Und zum Teil habe ich so Druck selber auch noch erlebt. Und ganz fest war dann in den Leuten drin, ja, was sagen die Leute, kann man doch nicht. Und so Frauen wie die Hilde, so starke, wenn es das gegeben hat, ist das etwas Wunderbares.
Mittlerweile ist es oben geworden, im Nollen, in Diepoldsau. Die Schauspieler und Techniker kommen von der Arbeit oder von daheim aufs Probegelände und es fängt an zu regnen. So stark, dass man wegen dem Headset-Mikrofon nicht vorausspielen kann. Leider. Die Probe findet halt in der Not unter dem Tribünendach statt. Aber die Stimmung ist trotzdem gut. Die Theatergruppe Rheinbruck gibt es seit 1979. Man spielt jedes Jahr eine Boulevardkomödie. Es ist ein wie in einer grossen Familie. Und jetzt hat man sich auf das Experiment mit dem Stück «Hinter dem Damm» eingelassen, wo man im Voraus gar nicht gewusst hat, was denn rauskommt dabei. Der Markus Frey ist eines der Gründungsmitglieder der Theatergruppe Rheinbruck, ist also seit 37 Jahren dabei und er ist überzeugt, dass es das Stück wert ist, dass man einmal etwas ganz anderes wagt.
Also ich finde es eine sensationelle Herausforderung für uns, auch vom Stück, nicht nur Freilicht, sondern auch vom Stück, um jetzt einmal nicht in einer Komödie rein, sondern wirklich Lebenssituationen spielen, wo wir wissen, dass die einmal gegeben hat. Dass die einmal so stattgefunden haben.
Der Markus Frey spielt im Stück den Pfarrer. Das ist nicht gerade ein Sympathieträger. Beim Spielen hilft ihm, dass er jemanden aus der eigenen Erinnerung, einen früheren Pfarrer zu Diepoldsau, als Vorbild für seine Rolle hat können. Der Regisseur von diesem Freilichtspiel ist der St. Galler Reto Wiedenkeller. Ein Theatermacher, der seit 25 Jahren unterwegs ist im Raum Ostschweiz, der viele Komödien, Märchen und Kabarettprogramme schreibt und spielt und der viel mit Laien zusammenarbeitet. Und das aus gutem Grund.
Also man kann mit Amateur viel mehr erleben, viel mehr rauskützeln aus den Leuten. Bei Profis hat man es halt sehr einfach. Man sagt, du, log, da ist die Situation, spielst du so und so. Und die bringen einem da. Und sie bringen einem da jeden Tag gleich, weil sie das trainiert haben, weil das ihr Job ist. Und bei Amateur ist es halt manchmal tagesabhängig. Wenn jemand einen strengen oder einen schlechten Tag hat, dann spielt das manchmal auch ein bisschen anders. Und da finde ich dann eben auch ein bisschen spannend an der ganzen Sache.
Eine wichtige Rolle spielt in diesem Stück auch die Musik. Man hat das bei den Szenenausschnitten vorher ein bisschen gehört. Die Musik hat er zusammen mit dem Musiker Tobias Spierig entwickelt, sagt der Reto Wiedenkeller. Und die Musik sei so etwas wie der 19. Schauspieler geworden. Wie meint er das?
Das Spezielle da ist eigentlich, dass schlussendlich jede Figur oder jede Gruppierung, die Reinholzer zum Beispiel oder unsere Schneiderweiber, haben quasi ihr eigenes musikalisches Thema bekommen. Und wenn die auftreten oder wenn es gehen, dann kommt immer wieder auch das Thema daher. Oder wenn es Reinholzer gehen, kommt zuerst ihr Thema und dann kommt vielleicht in der nächsten Szene Hilda und der Hans und die haben auch ihr Thema. Und dann fließt das so ineinander hinein. Also man weiß mit der Zeit als Zuschauer, aha, die gehen und anhand von der Musik, wer als nächstes kommt.
Das Stück «Hinter dem Damm» überzeugt mich. Es ist ein Stück in der Tradition der anspruchsvollen Volkstheater von einem Ödön von Horvath oder von einem Franz Xaver Krötz. Gleichzeitig steckt auch das Sozialdrama drin, das Schicksal von der Arbeiterklasse, wie man es vom berühmten Vorbild «Die Weber» von Gerhard Hauptmann kennt. Und trotzdem ist es auch humorvoll. Man kann immer wieder lachen, dank den vielen grotesken Dialogen, die die Leute so ein bisschen aneinander vorbeischwätzen. Das ist fast ein bisschen wie beim Karl Valentin. Wie das dann auf der Bühne genau aussieht und überkommt, das habe ich noch nie erlebt. An den Ausschnitt an, den ich gesehen und den ich gehört habe, wird es ein eindrückliches Spektakel. Ein übrigens, den ich ganz kurz interviewt habe, nimmt die Sache mit dem Schauspiel und mit dem Lampenfieber relativ easy.
Wie heisst du?
Elia.
Was spielst du für eine Rolle?
Kind.
Kind von wem?
Von der Mama.
Und wer ist die Mama?
Sonja.
Das ist sie im richtigen Leben und im Stück?
Tilda.
Und was musst du machen als Kind?
Spielen.
Schon, aber was?
Sachen aufbauen.
Was hast du für einen Satz, den du sagen
musst? Zum Beispiel, Mama hätte Pfarrer wollen.
Ist schwierig zum Spielen?
Nein, eigentlich nicht.
Der Elia und die ganze Theateraufführung «Hinter dem Damm» könnt ihr schauen. Vorausgesetzt natürlich, ihr versteht den Diepoldzauer Dialekt. Öffentliche Premiere ist übermorgen, am Samstag am Abend um 8:30 Uhr, eben das Diepoldzau «Hinter dem Damm». Weitere Vorstellung dann in den nächsten zwei Wochen jeweils vom Mittwoch bis zum Samstag. Und alle Informationen findet ihr natürlich auf der Internetseite von der Theatergruppe «Diepoldzau». Ein Link auf diese Seite ist auf unserer Internetseite srf1.ch beim Stichwort Schnabuweit zu finden. Und da in der Monatssendung Schnabuweit geht es weiter mit dem Wort Gamulieren. Es geht um ein gamuliertes Kleinod. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, was das ist, ich weiss es auch nicht und bin jetzt gespannt auf die Auflösung von Markus Gasser. Zuerst aber das Lied «Der Rhein blättblatt überi» von den Sommervogil. Das sind der Tobias und Karin Spierig aus dem Rheintal. Der Tobias Spierig hat die Sounds komponiert zum Stück «Hinter am Damm», wo wir vorher im Beitrag gehört haben.
Nenni seht Ham, der Detti seht Hur und Grosi seht Ham und alle sind da, der Hum im Rintel, der Hum Wir sind nicht mehr und wir sind nicht mehr. Wir sind von oben, von unten sind wir. Am Reitam daheim, am Reitam daheim. Der Rhein bläblet über ihn, verbindet Land und Stur. Der Rhein bläblet über ihn, verbindet Mensch und Tour. Der Rhein bläblet über ihn, daheim ist der Hund. Im Rintel daheim. Der Toni von Schmetter, von Wittnau Katri, die schwätze ganz ehrlich, seit der Gleise Ziegli. Im Rintel daheim. Im Rintel daheim. Boah, oder bei. Ba oder Bo. Jedes Dorf hat sein Tor. Da sind wir daheim. Daheim, daheim, daheim. Der Rhein bläblet über ihn, verbindet Land und Stur. Der Rhein bläblet über ihn, verbindet Mensch und Tor. Der Rhein bläblet über ihn, verbindet Land und Stur. Der Rhein bläblet über ihn, verbindet Mensch und Tor. Der Rhein bläblet über ihn, daheim ist der Hund. Im Rintel daheim.
Es ist nicht ganz einfach, als Berner die Gruppe richtig anzusagen. Dann oder entsprechend dort. Ich probiere es gleich. Sommervogel, Sommervogel, der Rhein bläblet über ihn. Hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist die Sendung Schnabelweit, was um Dialektausdrücke geht. Und wir bekommen jeweils ganze Haufen Fragen von euch über Dialektausdrücke. Zum Beispiel Heidi Christ aus Küsnacht am Zürichsee. Sie wird von unserem Mundartexperten wissen, was das altdeutsche Wort «gamulieren» bedeutet. «Gamulieren», «gamuliert». Wenn ihr euch jetzt fragt, was das heissen könnte, dann geht es euch gleich wie mir. Ich verstehe Bahnhof. Und Bahnhof bedeutet es eben nicht. Und ähnlich ist es offenbar unseren Mundartexperten gegangen. Zuerst jedenfalls der Markus Gasser kann aber mittlerweile ein bisschen Licht in das Dunkle bringen.
Ich gebe es zu, ohne die zündende Idee von Hans-Peter Schifferle, dem Chefredakteur vom Schweizerdeutschen Wörterbuch, wäre ich dem «gamuliert» vielleicht gar nie auf die Schliche gekommen. In den verschiedenen Dialektwörterbüchern und auch überall sonst, wo ich nachgeschaut habe, habe ich es nämlich nicht gefunden. Auch nicht in einer möglichen Grundform «gamulieren» oder so ähnlich. Aber in einem guten etymologischen Wörterbuch, und das war eben der Tipp von Hans-Peter Schifferli, dort findet man den entscheidenden Hinweis beim Wort «Email». «Email», das ist ja der glasähnliche Schmelzüberzug, wo man vor allem früher zum Schutz auf Metall oder auf Glas aufgetragen hat. Man kennt das ja noch von altem Geschirr und auch von alten Hinweisschildern. Und auch für Schmuckgegenstände ist früher viel mit Emei geschafft worden. Das heutige hochdeutsche Verb zu Emei ist emaillieren. Im 16. und 17. Jahrhundert hat man aber eher amellieren oder amulieren gebraucht. Und erst ab etwa 1700 hat sich emaillieren durchgesetzt. Und so kann man die Form «gamuliert» plötzlich ganz leicht erklären, nämlich als Partizip von «amulieren». Das «g» am Wortanfang ist die Vorsilbe «geamuliert». «Gamuliert» ist also nichts anderes als eine alte Form von «emailliert». Beim Recherchieren bin ich noch auf eine interessante Quelle gestossen, nämlich im schriftlichen Nachlass von der Zuger Politikerfamilie Zurlauben aus dem 16. bis 18. Jahrhundert. Das sind über 35'000 Dokumente, die alle auf dem Internet veröffentlicht sind. Und in einem von diesen Dokumenten taucht tatsächlich das Wort «gamuliert» auf. Das Schriftstück hat das Datum 1650, also das passt genau in die Zeit, wo man noch nicht «emaillieren», sondern noch «amulieren» gesagt hat. Das Dokument listet die Wertsachen auf, die ein gewisser Johann Rudolf Reding von Schwyz seinen Töchtern vermacht hat. Nebst Armbänder, Ring und Edelstein überlässt er seiner Tochter Maria Bärbel auch ein schön gamuliert Kleinod in Gold gefasst. Also ein schönes, emailliertes kleines Schmuckstück, das zusätzlich noch in Gold eingefasst ist. Ein prima Beleg also für das Wort «gamuliert». Und noch etwas erfahrt man, Arm war die Familie Reding damals offensichtlich nicht.
Alles klar, ein herzliches Dankeschön, Markus Gasser. Gamuliert bedeutet also emailliert mit Email überzogen. E-Mail ist übrigens nicht das gleiche wie ein E-Mail. Das wäre dann wieder etwas anderes. Die Frage von der Frau Christi ist also damit beantwortet, aber bekanntlich ist nach der Antwort immer auch wieder schon vor der nächsten Frage. Und die kommt von der Diavane Wanner. Ihr Vater hat ihr den Tipp gegeben, sie soll sich doch mal mit der Frage an uns wenden. Das hat sie gemacht. Und ihre Frage ist, von wo kommen eigentlich Spitznamen? Hat man die früher schon gehabt? Und gibt es einen Unterschied zwischen Spitznamen und Kosenamen? Genau genommen sind es eigentlich drei Fragen. Ich gebe sie trotzdem weiter an Markus Gasser.
Ich fange mit der letzten von diesen drei Fragen an. Ob es einen Unterschied gibt zwischen Spitznamen und Kosenamen? Jawohl, den gibt es. Es sind zwar beides sogenannte Zunamen, also inoffizielle Namen, im Gegensatz zum Taufnamen und im Gegensatz zum Familiennamen. Aber Spitznamen und Kosenamen sind zwei ganz verschiedene Arten von Zunamen. Ein Kosename ist nämlich liebevoll gemeint, Schätzeli oder Seidenbölleli, wie sich ein Liebespärli vielleicht anredet. Das Verb kosen meint ursprünglich wörtlich lieb miteinander reden. Im Gegensatz dazu ist der Spitzname ein Spottname oder Stichelname oder Scherzname, wie es im Wörterbuch der Brüder Grimm heisst. Das Adjektiv Spitz bezeichnet etwas, das stüpft und sticht. Und das gilt auch im übertragenen Sinn. Spitz heisst auch etwas absichtlich Ausgedachtes, und zwar in trügerisch verstellender Absicht. Der Spitzname ist also ein Zunamen, der etwas Hinterhältiges hat, weil er eine tatsächliche oder eine vermeintliche Eigenschaft von jemandem führen hat. Ein, der viel schwätzt, zum Beispiel, das ist ein Schwafli oder ein Plauderi. Oder ein Braschli, oder ein Schnurri, oder ein Wäschweib. Und so ein Schimpfname kann gut zum Übernamen von jemandem werden, oder eben zum Spitznamen. Und weil sie eben beleidigend sein könnten, dürfen viele Spitznamen nur von einem engeren Kreis von Bekannten gebraucht werden, von der Familie oder von den Freunden, oder vom Verein, vielleicht auch im Dorf. Wenn zum Beispiel ein dickliches Mädchen in der Familie das Rugeli heisst, dann bedeutet das noch lange nicht, dass der Lehrer dem Mädchen auch so sagen darf. Spitznamen, um zu der zweiten Frage zu kommen, gibt es schon lange in unserer Kultur. Seit etwa der ersten Jahrtausendwende sind sogenannte Beinamen belegt. Hermann Miles, also Hermann der Ritter, Kuhnrad der Pfaffe, der Pfarrer, Johannes der Lange oder Hugo von Rammstein. Aus diesen Zunamen haben sich dann übrigens im Laufe des späten Mittelalters unsere heutigen Familiennamen entwickelt. Jetzt zu der letzten und schwierigsten Frage von der Diavane Wanner. Woher kommen die Spitznamen? Also warum gibt es die überhaupt? Zum einen sind die Zunamen im Mittelalter entstanden, weil es immer mehr Leute gegeben hat, aber nicht mehr verschiedene Namen. Man hat seinen Kindern vor allem die alten germanischen und die biblischen Namen gegeben und außerdem noch die Namen, die schon die Eltern oder Grosseltern hatten. Der Beinamen ist in dieser Zeit darum entstanden, damit nicht alle Leute gleich heissen. Aber es gibt auch einen ganz einfachen emotionalen Grund, der heute genau gleich wirksam ist wie vor 1000 Jahren. Ein Beiname oder Zunamen zeigt Nähe und Vertrautheit. Nur die Eingeweihten können ihn. Beinamen können wie Begrüßungsritual Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder zu einer Familie zeigen oder verstärken. Und manchmal bleibt so eine Familie- oder Gruppenname das ganze Leben lang an jemandem hängen. Zum Beispiel beim Mundartrocker Polo Hofer. Der heisst so richtig Urs Hofer, aber sein Pfadiname Polo ist ihm das Leben lang geblieben.
Gut, wir können uns fragen, ob Polo jetzt ein Kosename ist oder ein Spitzname, aber ich glaube, das ist im Endeffekt liebevoll gemeint und darum sagen wir jetzt mal, es ist ein Kosename. Nahtlos gehen wir über zu einem Familiennamen hier bei uns in der Schnabelwelt. Viele Schweizer Familiennamen sind ja hier in der Schweiz entstanden, viele aber auch eingewandert aus den angrenzenden Gebieten ringsum oder auch von weiter weg. Um so einen eingewanderten Familiennamen geht es jetzt. Der Martin Graf vom Schweizerdeutschen Wörterbuch erklärt den Namen Streimer im Gespräch mit dem Markus Gasser.
Aus Altishofen im Kanton Luzern schreibt Maya Streimer und fragt nach ihrem Namen Streimer.
Da kommt mir spontan nur das englische Wort «to stream» in den Sinn, also «strömen». Also ein Streamer auf Englisch ist eigentlich ein Band oder ein Schleppen. Aber ich habe das Gefühl, mit dieser Assoziation hat der Name nichts zu tun. Wie geht man da vor, Martin Graf?
Ja, also zuerst einmal, ich hatte gerade am Anfang wirklich auch ähnliche Assoziationen gehabt, habe dann wirklich schnell müssen feststellen, Assoziationen sind nicht immer die besten Helfer für den Namenforscher. Aber was einem da hilft, das ist die in der Schweiz weltweit eigentlich einzigartige Einrichtung von der sogenannten Ortsbürger. Jeder Schweizer Bürger ist nämlich nicht nur Staatsbürger und Kantonsbürger, sondern auch Bürger von einer Gemeinde. Und wenn man weiss, wo ein Name bzw. eine Familie mit einem bestimmten Namen seit möglichst langer Zeit das Bürgerrecht hat, also dort zuhause ist und eingebürgert ist, dann weiss man wenigstens schon mal, wo man mit der Suche anfangen muss.
Und wo ist das bei den Streamern der Fall?
Das ist in Ardez im Unterengadin. Dort sind Streamer seit mindestens 1838 Bürger. Es gibt etwa 150 Personen, die so heissen. Und interessanterweise leben prozentual gesehen die meisten Streamer also Leute, die Streamer heissen, immer noch im Engadin, namentlich in Silvaplana, St. Moritz, in Schuol, in Zernetz und hauptsächlich immer noch in Ardez.
Dann müssen wir den Namen wahrscheinlich aus dem Rätoromanischen heraus erklären.
Das wäre sicher ein gangbarer Weg, den müsste man aber rätoromanisch können und das kann ich nicht. Bei Streamer ist das aber auch gar nicht nötig, weil da helfen historische Belege auf einfachere Art weiter. 1791 ist nämlich Maria Streamer Latensis bezeugt, also eine Maria Streamer, die aus Laas kommt, und zwar Laas im Finchgau. Und Beziehungen zwischen dem Unterengadin und dem Tirol und besonders zwischen dem Unterengadin und dem Südtirol, die sind früher politisch und wirtschaftlich sehr eng gewesen. Und wenn man also ein bisschen im Finchgau umsucht, dann wird man über die entsprechenden Nachschlagewerke schnell fündig. Strimmer ist ein Herkunftsname zum Hof Strimm oder Strimm in der Finchgauer Gemeinde Laas. Die Gemeinde kennt man vielleicht vom Laaser Marmor, der relativ bekannt ist. Der Hof, der heisst heute Strimmhof, liegt sehr abgelegen auf 1750 Meter über einem kleinen Seitental, hoch über dem Dorfteil Allitz, auf einer kleinen Hochebene. Kurz und gut, Maria Strimmer kann also in allerletzter Konsequenz ihre Herkunft auf den abgelegenen Strimmhof im italienischen Finchgau zurückführen.
Natürlich noch die Frage, was bedeutet Strimmhof oder Strimm?
Das ist schwer zu sagen. Es gibt ein Nachschlagewerk, wo der Name so ganz spekulativ deutet wird. Er gehört vielleicht zu einem indogermanischen Wort Truma, das bedeutet Loch. Und wenn das so tatsächlich ist, dann ist wahrscheinlich das kleine Tal gemeint, über dem sich der Hof befindet.
Also, Familienname aus dem Südtirol ist Streamer also. Erklärt hat uns das der Martin Graf vom Schweizerischen Idiotikon.
Der Wecker geht, ich sollte schon wieder auf und schon lange in Bude stehen. Wenn ich mit der Zeit im Plus wäre, würde ich gar nicht gehen. Voll im Stress, nehme ich dir Bügeldress und lade den Kaffee auf den Tisch. Ich fühle mich genau so wie einer, der klein drinnen ist. Alles Shit. Ich lebe jeden Tag die gleiche Geschichte, bin ein Eiszapfen, wo nie bricht, bis du mir spät in der Nacht noch deine Wärme gibst. Gut, dass es dich gibt, sonst würde ich die Welt nicht ertragen. Gut, dass es dich gibt, du gibst mir alles, ohne dass ich frage. Bin ich eher der Typ, der vor dem Kasten hockt. Aber schon nicht gäng, so wie dann, wo ich noch jung war. Und hab eine Freundin, die mich dauernd aus dem Sofa lockt. Hey, was machst du? Bist du allein? Ich komme dann noch kurz vorbei.
Der beste Mann ist der,
der
es immer bringt.
Das ist doch alles Shit. Ich lebe jeden Tag die gleiche Geschichte. Du, eine Gänge fällt mehr im Gesicht. Wo sich nur glättet, wenn du bei mir bist. Drum ist es gut, dass es dich gibt. Sonst würde ich die Welt nicht ertragen. Gut, dass es dich gibt. Du gibst mir alles, ohne dass ich frage. Gut, dass es dich gibt. Sonst würde ich die Welt nicht ertragen. Dass es dir geht. Du gibst mir alles, ohne dass ich frage. Auf deinen Wellen drehst du mich bis zum Mond. Und
finde meine Ruhe, wenn du aus den Boxen tönst und mir's gönnst, weil nicht menschlich, sondern Musik bin.
Könnte man vis-à-vis auch wieder mal sagen, oder? Gut, dass es dich gibt. Das war Musik aus Bern, Fusion Square Garden, gehört hier auf SRF 1 in der Mundartsendung Schnabelweide. Und nach dem Ausflug ins Berndeutsche gehen wir nochmal zurück in die Ostschweiz. Der St. Galler Musiker und Performer Manuel Stauberger ist ein Multitalent. Ihr kennt ihn vielleicht. Er musiziert, er singt, er dichtet, er zeichnet und zeigt an seinem Solo-Bühnenprogramm witzige PowerPoint-Präsentationen. Zum Beispiel, indem er Kantonswappen neu zeichnet oder dass er eine Geschichte mit den Figuren der Jazzkarte erzählt. Seit Ende 2015 tourt der Manuel Stauberger mit seinem aktuellen Bühnenprogramm «Neues aus dem Kopf durch die Schweiz». Und die Lieder, die er in diesem Programm singt, die kommen genau heute auf einer CD raus. «Kristalltunnel» heisst die frisch gepresste Scheibe und der Markus Gasser hat sie gelassen für euch.
Mutter sagt, man hätte früher abzweigen sollen. Der Sohn sagt, er hätte nie Mikro wollen. Der Vater sagt nichts, weil das sowieso nichts bringt und verstaucht sich der Fuss, wo er in den Birken hineingeht. Familienferien in Schweden, zum letzten Mal alle miteinander. Familienferien.
Die meisten Lieder von Manuel Stauberger haben einen gemeinsamen Nenner und das ist das mehr oder weniger trostlose Durchschnittsleben. In vielen Liedern geht es um Beziehungen, die zum Selbstläufer gekommen sind, die ausgeleiert sind und wo nichts mehr passiert. Die Helden in diesen Geschichten wehren sich gegen die Agonie vom Alltag, schaffen es aber meistens nicht auszubrechen. Das können wir schon vom Stauberger seinen früheren Liedern, sei es von seinem Soloprogramm oder von den Liedern mit seiner Band Stauberger. Nur die Leute, die merken, dass ihre Wände zu kahl sind, die schaffen es, eine Veränderung in ihr Leben hineinzubringen. Er malt Bilder mit seinem Blut und sie zügelt auf Südfrankreich. Die zwei sind aber die einzigen auf der ganzen CD, die es scheint, dass sie wirklich glücklich sind. Und so wie es aussieht, geht das auch nur, weil sie radikal mit allen Konventionen brechen. Nicht nur die Liebe hat nicht das gehalten, was sie mal versprochen hat. Auch das fiktive Dorf Sonnental vegetiert in einer provinziellen Traurigkeit vor sich an.
Und irgendwann den Kuhwiesen und ein paar Höfe und ein paar Leute nach der Industrie, der Altwackel, Werkzeug und Teile für Waffen. Meine Eltern haben beide auch für den Wackel geschaffen. Mit den Arbeitern ist das Dorf gewachsen, zu einer Stadt hat es nie ganz gelangt. Und die meisten fahren eh nur durch, trotz dieser Tafeln am Strassenrand. Willkommen in Sonnental.
Der Manuel Stauberger erzählt meisterlich vom Schweizer Provinzalltag. Seine Geschichten sind zwar eigentlich fast immer melancholisch bis traurig, aber seine Protagonisten, also seine Antiheldinnen und Antihelden, die kommt man gleich gerne über. Vielleicht aus Mitleid, vielleicht weil sie nicht so viel anders sind als wir selber. Vielleicht hat es aber auch mit der Musik zu tun, mit den sphärischen Synthesizer-Klängen, die die Melancholie der Texte noch verstärken. Man wird auf sich selber und seine eigene Einsamkeit zurückgeworfen und hat aber immerhin den Trost, dass es den anderen genau gleich geht.
Die neue CD von Manuel Stauberger mit dem Titel «Kristalltunnel», die gibt es ab heute also sofort zu kaufen. Und das war ja schon von der heutigen Sendung «Schnabelweit». Nachhören, ihr wisst, kann man die Sendung auf unserer Internetseite unter srface.ch unter dem Stichwort «Schnabelweit», selbstverständlich alle weiteren «Schnabelweit»-Sendungen von den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren ebenfalls. Redaktion von dieser Sendung Markus Gasser und André Perler, Musikredaktion Rolli Lütti. Und nächste Woche geht es dann wieder einmal auf Bern, und zwar in die Matten runter. Das Mattenenglisch ist wieder einmal Thema hier in der Schnabelweit, weil ein neues Buch über einen bekannten Berner Dialekt oder vielmehr über die Geheimsprache ist rausgekommen. Itume Englische, so heisst es. Christian Schmutz geht dann mit Experten dieser Sprache auf die Spur und klärt die Frage, was der Unterschied ist zwischen Matten-Berndeutsch und Mattenenglisch, weil der Unterschied, da gibt es. Ein Ligulem zum Beispiel ist ein bisschen Brot, aber ein Ligulem ist nicht Mattenenglisch, sondern Mattenberndeutsch. Ie igule imle wäre Mattenenglisch. Heute in der Woche also Mundartsendung Schnabelwei zum Thema Mattenenglisch. Oder eben auf Mattenenglisch würde die Sendung Ipuschne Idue heissen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ein Mikrofon war für euch heute Abend der Idue Ipferke. Adrian Köpfer auf Mattenenglisch. Das hier ist nochmal der Stauberger. Bad Gastein.
Es ist wahrscheinlich geschieden.
gesagt, es war schön und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Sie haben sich getroffen in Bad Gastein an dem Symposium für grafisches Design. Sie sind früher noch zusammen in die Schule, aber da haben sie gar nie geredet miteinander. Eigentlich komisch und schade, denkt er. Und sie denkt, was sonst vielleicht noch alles möglich gewesen wäre. Aber sie ist ja dann in eine andere Stadt und er in ein anderes Land.
Stahlberger war es hier in der Schnabelwelt mit Bad Gastein. Es ist Donnerstagabend, 25. August. Nach der 10. begrüsse ich dich zum Nachtclub der Red.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.